Das Tollensetal in Mecklenburg-Vorpommern. Eine liebliche Flusslandschaft zwischen sanften Hügeln, lauschigen Eichenhainen, Getreidefeldern und verträumten Dörfern. Ein stilles Naturparadies, beliebt bei Paddlern und Wanderern und seit einigen Jahren eine der spannendsten archäologischen Grabungsstätten weltweit. An den Ufern der Tollense hat man Spuren eines großen, gewaltsamen Konflikts in der mittleren Bronzezeit entdeckt. Hunderte Menschen gerieten hier in einen blutigen Kampf. Aus so früher Zeit wurde bislang noch nirgendwo ein vergleichbares Schlachtfeld gefunden. Gab es vor mehr als 3000 Jahren im Tollensetal einen Krieg? Wer waren diese Menschen? Woher kamen sie? Und warum gerieten sie ausgerechnet hier so brutal aneinander? Darüber spreche ich mit Dr. Detlef Jansen, Landesarchäologe und Leiter des Forschungsprojekts beim Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Tag, Herr Jansen.
Ja, guten Tag, Herr Landgraf.
Wenn man an weltbekannte Ausgrabungsstätten denkt, dann fallen einem eigentlich gleich Orte wie Ägypten, Pergamon, Troja ein. Welzin an der Tollense eher nicht. Die Tollense ist ein kleiner Fluss in Mecklenburg-Vorpommern und für Archäologen ist dieser Ort seit einigen Jahren aber brennend interessant. Man hat dort Spuren einer bronzezeitlichen Schlacht entdeckt. Was macht den Ort und seine Geschichte so spannend?
Ja, das haben Sie schon ganz richtig beschrieben. Also das ist ein Ort, an dem eine große Auseinandersetzung stattgefunden hat. Und diese Auseinandersetzungen sind nach allem, was wir heute wissen, mindestens 140 bis 150 Menschen zum Opfer gefallen. Und es ist tatsächlich der erste Gewaltkonflikt dieser Größenordnung, den wir archäologisch fassen können. Es gibt zwar aus dem Mittelmeerraum schriftliche Überlieferungen, die von ähnlich großen Kämpfen und Auseinandersetzungen berichten, aber dort fehlt einfach die archäologische Überlieferung. Das heißt, es gibt keine entsprechenden Fundstellen dazu. Und insofern ist die Tollense, beziehungsweise sind die Fundplätze an der Tollense wirklich einzigartig. Also es ist der einzige Ort, wo man tatsächlich einen Gewaltkonflikt dieser Größenordnung physisch auch fassen und untersuchen kann.
Wäre es dann zu hoch gegriffen zu sagen, dass es im Prinzip das älteste bislang bekannte Schlachtfeld der Weltgeschichte?
Naja, mit dem Begriff Schlachtfeld bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden, weil das natürlich ein Bild in den Köpfen erzeugt, das durch den archäologischen Befund nicht unbedingt gedeckt ist. Wir haben uns ja seit 2009 sehr intensiv mit diesen Fundstellen beschäftigt und haben versucht zu verstehen, was sich dort eigentlich abgespielt hat. Und wir haben natürlich nur die archäologischen Quellen zur Verfügung. Also bei uns gibt es ja keine schriftliche Überlieferung aus dieser Zeit. Das heißt, wir müssen versuchen, das Geschehen aus sich heraus zu verstehen, also aus den Hinterlassenschaften dieses Geschehens. Und die sind, das muss man ehrlich sagen, ziemlich sperrig. Das ist also keine ideale Fundstelle, die einem sozusagen die Erkenntnisse von sich heraus offenbart, sondern das ist eine schwierig zu verstehende Fundstelle. Da ist sehr viel Detektivarbeit erforderlich und manche Fragen werden sich wahrscheinlich auch nie beantworten lassen.
Inzwischen ist ja aber schon, ich meine, die Ausgrabungen laufen ja jetzt schon 25 Jahre. Da ist inzwischen eine ganze Menge Stoff und Material zusammengekommen, sodass man damit eben schon Bücher und letztlich auch große Ausstellungen füllen kann. Was wurde da alles gefunden und was hat man inzwischen schon über diese Funde herausfinden können?
Ja, das ist, wie gesagt, eine sehr komplexe Fundstelle, die sich über 3 Kilometer entlang des Flusses erstreckt. Und das wesentliche Merkmal ist ein gehäuftes Vorkommen von Menschenknochen. Also Fundschichten, in denen richtige Haufen von Menschenknochen vorkommen. Und dazu haben wir ein Spektrum von Waffen und Geräten, die sich teilweise ganz gut auch in Verbindung zu diesen Menschenknochen setzen lassen, teilweise eben aber auch nicht ganz sicher und zweifelsfrei mit diesem Geschehen in Verbindung bringen lassen. Also das müssen wir immer klar abgrenzen. Was können wir wirklich sicher miteinander in Verbindung bringen und was kann auch 10 Jahre davor oder 10 Jahre danach dort in den Boden gekommen sein. Und das ist schwierig zu unterscheiden. Insofern am aussagekräftigsten sind tatsächlich die ungestörten Fundschichten, in denen wir diese Haufen von Menschenknochen so antreffen, wie sie dort seit einigen tausend Jahren liegen. Und das Interessante an diesen Menschenknochen ist eben auch, dass viele von ihnen Verletzungen aufweisen. Also wir können tatsächlich anhand der Verletzungen auch die Todesursache dieser Menschen ziemlich gut beschreiben. Mhm. Und daran lässt sich eben klar ablesen, dass diese Menschen getötet worden sind, beziehungsweise angegriffen wurden mit Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem Geschehen dort im Tollensetal. Wir haben aber auch immer wieder Schnittverletzungen an den Knochen, das heißt also auch schneidende Waffen wie zum Beispiel Lanzenspitzen oder Messer sind in diesem Konflikt zum Einsatz gekommen. Und auch eine Komponente in diesem Gewaltgeschehen, das sind ist die stumpfe Gewalt, also zum Beispiel Schläge gegen den Kopf mit einer Keule oder mit einem Knüppel. Mhm. Dafür gibt es mehrere Belege an den Knochen der getöteten Menschen.
Mhm. Pfeil und Bogen, wie Sie gerade sagten, ist ja nun ganz klar eine Angriffswaffe bzw. eine Distanzwaffe. Insofern spricht das jetzt eher nicht dafür, dass es sich um, mal sagen, eine Opferstätte dort gehandelt hat, beispielsweise, sondern das spricht schon wirklich für einen Gewaltkonflikt, eine gewaltsame Auseinandersetzung.
Ja, davon gehen wir aus, dass also Menschen dort gezielt angegriffen worden sind, mit Pfeil und Bogen. Und aus dem Verletzungsspektrum, das dann noch dazu kommt, also diese Stichverletzungen und auch die Keulenschläge, kann man schlussfolgern, dass es auch ein Nahkampfgeschehen dort im Tal gegeben hat. Und wir vermuten, dass die Knochen der Toten nicht weit weg von der Stelle liegen, an der sie auch tatsächlich, also an der diese Menschen getötet worden sind.
Hm. Wird man anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen, Verfahren, irgendetwas darüber herausfinden können, oder vielleicht hat man schon was darüber herausgefunden, wer die Kontrahenten in diesem Konflikt gewesen sind, wie viele es waren und vielleicht sogar, woher sie gekommen sind?
Ja, das sind genau die zentralen Fragen, die wir uns natürlich auch stellen und die auch wichtig sind, um das Geschehen da wirklich beurteilen zu können. Wir haben ja mit den Menschenknochen zunächst mal eine ganz hervorragende Informationsquelle. Das Problem ist nur, diese Menschenknochen sind alle ein bisschen durcheinander. Das heißt, sie liegen da nicht in Form von Skeletten, sondern die Skelette haben sich aufgelöst. Und durch dieses Auflösen sind offenbar diese Knochenhaufen dann entstanden. Und in diesen Knochenhaufen liegen also ungeordnet Knochen verschiedener Individuen. Und es ist sehr, sehr schwierig, jetzt aus diesem Puzzle einzelne Individuen wieder zusammenzusetzen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Es ist also nicht so, dass wir da vollständige Skelette haben, die wir so ohne weiteres untersuchen können, sondern wir haben erstmal diese Aufgabe, daraus Individuen wieder zusammenzupuzzeln. Und das ist extrem aufwendig. Wir haben zwei Osteoarchäologinnen, die lange daran gearbeitet haben und denen es auch tatsächlich gelungen ist, einige Menschen wieder komplett zusammenzusetzen. Aber die überwiegende Zahl der Individuen, die lassen sich leider nicht komplett zusammensetzen. So, und diese Individuen, vor allen Dingen die komplett wieder zusammengesetzten, die haben wir dann versucht, so gut wie möglich zu enträtseln. Also wir haben versucht herauszufinden, wo sie wohl aufgewachsen sind. Wir haben uns angesehen, was sie für körperliche Merkmale haben, also was sie in ihrem bisherigen Leben für Tätigkeiten gemacht haben, bevor sie da im Tollensetal zu Tode gekommen sind. Und wir haben uns natürlich auch angesehen, welche Altverletzungen sie mitbringen. Und das hat zu ganz interessanten Ergebnissen geführt. Wir können also sagen, diese Menschengruppe oder diesen Ausschnitt aus einer Menschengruppe, den wir da im Tollensetal haben, das sind Leute, die aus möglicherweise ganz unterschiedlichen Regionen kommen. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, wir haben eine Gruppe aus einer Region und eine Gruppe aus einer anderen Region, sondern das geht wirklich offenbar quer durcheinander. Eine sehr inhomogen zusammengesetzte Menschengruppe. Und Dafür sprechen im Übrigen auch die Ergebnisse der DNA-Untersuchungen. Die sind bislang noch nicht so umfangreich gemacht worden, aber wir haben doch eine kleine Probengruppe und die zeigt uns auch, dass es zwischen diesen Individuen keine Verwandtschaft gibt. Das wäre ja auch eine Überlegung. Sind da vielleicht Verwandte dabei, Vater und Sohn oder Brüder? Das scheint nicht der Fall zu sein. Mhm. Wenn man sich die körperlichen Belastungen dieser Menschen ansieht, dann stellt man fest, die haben sehr starke Belastungsmarker, also sehr starke Muskelansätze im unteren Körperbereich. Das heißt, die sind anscheinend viel gelaufen und sie haben wahrscheinlich auch viele Lasten getragen, während die Oberkörper in der Regel eher grazil sind und wenig Belastungsmarker aufweisen. Das heißt, das sind also anscheinend Leute, die viel gelaufen sind und die viel auch getragen haben.
Mhm.
Und die Altverletzungen, die zeigen vor allen Dingen eben Merkmale von Alltagsverletzungen. Das sind Knochenbrüche und dergleichen, also Dinge, die einem im Alltag, also gerade wenn man in so einer Landschaft wie in der bronzezeitlichen Landschaft lebt, eigentlich immer passieren können. So, und daraus haben wir dann versucht, natürlich unsere Schlussfolgerungen zu ziehen. Und die Frage, die im Tollensetal immer im Hintergrund steht, ist natürlich, haben wir das da mit einem Kampf zwischen professionell ausgerüsteten und trainierten Kriegern zu tun? Und die bisherigen Erkenntnisse deuten nach meiner Auffassung eher darauf hin, dass wir das nicht mit solchen Profis zu tun haben, weil eben die Belastungsmarker eine ganz andere Richtung zeigen. Nämlich, das sind tatsächlich eher Träger und Läufer, die wir da haben.
Trotzdem sind ja aber die Leute, die dort sozusagen aufeinander getroffen sind, aus, wie Sie selber sagen, unterschiedlichen Regionen gekommen. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass da der Alpenraum oder die südböhmischen Gebiete sogar im Gespräch waren. Und das zeigt ja dann doch, also die müssen ja einen guten Grund gehabt haben, so weit zu marschieren, über 500, 600 Kilometer bis an die Tollense, spricht eigentlich für einen Konflikt von, naja, überregionaler Tragweite.
Ja, also die Feststellung, dass wir da Individuen haben, die jetzt von weiter her ins Tollensetal gekommen sind, die ist richtig. Aber wir müssen natürlich auch überlegen, es gibt ja in der bronzezeitlichen Welt durchaus verschiedene Gründe, sich auch durch die Landschaft zu bewegen. Wir sehen generell in der Ur- und Frühgeschichte eine hohe Mobilität, das fängt schon in der Steinzeit an. Das heißt also, die Leute sitzen nicht auf ihrer Scholle und bleiben da bis ans Ende ihrer Tage sitzen, sondern die Leute sind schon seit der Steinzeit sehr mobil. Nehmen Sie zum Beispiel auch Ötzi. Ne? Ja, also Ötzi ist ja noch wesentlich früher als das Geschehen im Tollensetal und Ötzi ist auch ein Beleg dafür, dass Menschen schon sehr früh sehr weit auch unterwegs gewesen sind.
Mhm.
Und die Motivation, sich in die Ferne zu begeben, die kann natürlich ganz unterschiedlich gewesen sein. Und ich habe mit einer Kollegin zusammen vor einiger Zeit auch nochmal auf diesen Aspekt aufmerksam gemacht, dass wir ja in der Bronzezeit einen sehr, sehr intensiven Handel haben. Auch einen sehr, sehr intensiven Fernhandel. Denn die ganze Bronze, die im Norden Europas verarbeitet und benutzt wird, ist ja aus den Gebieten gekommen, in denen es Bronzelagerstätten gibt. Das heißt also wahrscheinlich überwiegend aus dem ostalpinen Raum. Das sind also Tonnen von Bronze, die da über Jahrhunderte in den Norden offensichtlich transportiert worden sein müssen. Und wir haben uns ja immer gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert dieser bronzezeitliche Fernhandel? Und das finde ich eine sehr interessante Frage, ob nicht das Tollensetal eher etwas mit diesem bronzezeitlichen Fernhandel zu tun hat. Zumal wir ja eben diese Individuen haben, die offensichtlich viel gelaufen sind und auch schwere Lasten getragen haben. So, dann kommt noch ein spannender Aspekt hinzu. Wir haben im Tollensetal ja nicht nur tote Menschen, sondern wir haben auch einige tote Pferde. Die liegen in derselben Fundschicht und der Erhaltungszustand dieser Pferde ist genauso wie bei den Menschen. Das heißt, die liegen auf solchen Knochenhaufen und in diesem Knochenhaufen sind eben Reste wir haben uns immer gefragt, welche Rolle haben denn eigentlich diese Pferde? Und wir wissen aus der Mythologie, also insbesondere der Bronzezeit in Skandinavien, dass das Pferd eine extrem wichtige Rolle offensichtlich spielt. Also wenn wir zum Beispiel an den Sonnenwagen von Trondheim denken, der in Dänemark ja gefunden worden ist vor langer Zeit, da ist das Pferd eine ganz, ganz wichtige Figur und spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das ist ja auch logisch, also weil das Pferd natürlich ein Hilfsmittel ist, um große Entfernungen zu überwinden, auch das einzige Hilfsmittel. Also Pferde waren wichtig für den Transport und sie waren eben auch wichtig in der Mythologie. Das heißt, sie haben eine besondere Rolle auch zugeschrieben bekommen, weil sie eben so wichtig waren. Und sie waren teilweise auch Statussymbol. So, jetzt haben wir tatsächlich im Tollensetal ungefähr 5 Pferde auch, die zusammen mit diesem Menschen offenbar unterwegs gewesen sind. Und das unterstützt natürlich auch nochmal dieses Bild, dass wir es da mit einer Gruppe von Menschen zu tun haben, die sich durch diese bronzezeitliche Landschaft bewegen und vielleicht tatsächlich auch Dinge transportieren. Mhm. Ja, das ist so im Moment das Bild, das sich mir darstellt, wenn ich diesen Konflikt betrachte. Und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, können wir irgendetwas über die Ausrüstung dieser getöteten Menschen sagen? Und es ist leider so, dass im Bereich dieser Knochenhaufen nur extrem wenige Metallgegenstände liegen. Also das ist genau genommen ein dünner Bronzering, der also im Grunde nur aussagt, dass er wahrscheinlich irgendwo an der Kleidung eines dieser Menschen befestigt war. Mhm. Wir haben dann einige Pfeilspitzen, die offensichtlich im Fleisch dieser getöteten Menschen steckten oder auch in den Knochen dieser getöteten Menschen steckten. Das ist also auch keine Ausrüstung. Also daraus können wir nicht auf die Ausrüstung dieser Menschen schließen. Und im Grunde ist die Frage, was diese Menschen denn eigentlich bei sich hatten, weitestgehend offen. Wir können auch gar nicht sagen, ob sie überhaupt irgendwelche Waffen bei sich hatten, weil die Fundsituation das nicht hergibt. Die Fundsituation gibt uns diese Information nicht. Das heißt, wir müssen auch in Erwägung ziehen, dass diese Menschen oder dass einige dieser Menschen vielleicht überhaupt nicht bewaffnet waren.
Mhm. Nichtsdestotrotz wurden sie aber angegriffen, ne?
Ja, richtig, genau. Das ist das Spannende. Sie wurden offensichtlich angegriffen und sie wurden an einer Stelle angegriffen, an der es eine Möglichkeit gab, das Tollensetal zu überqueren. Das haben wir ja vor einigen Jahren festgestellt. Es gibt dort einen Damm, der die beiden Ufer miteinander verbindet, wo man also trockenen Fußes über die Tollense kommen konnte.
Also richtig eine Brücke eigentlich, ne? Also es wurden ja auch, glaube ich, Holzreste gefunden von dieser Brücke, ne?
Ja, als Brücke würde ich das nicht beschreiben. Es ist eher ein Damm, ein sehr solide gebauter Damm. Man hat also erstmal rechts und links große Steine aufgeschüttet. Dazwischen hat man dann Hölzer in den Boden geschlagen und richtig durch einen Holzrost miteinander verbunden und dann Sand aufgeschüttet. Das ist aber schon viel früher geschehen. Das ist also zwischen 1900 und 1800 vor Christus geschehen. Also lange bevor dieser Gewaltkonflikt da im Tollensetal stattfand. Man hat aber diesen Damm sehr lange genutzt. Der war um 1300, 1250, als dieses Gewaltereignis da im Tollensetal stattfand, noch in Betrieb. Mhm. Der hat also offensichtlich eine sehr wichtige Rolle im Landwegenetz der Bronzezeit gespielt. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb sich diese vielen Menschen, die dann da getötet worden sind, genau an dieser Stelle im Tal aufgehalten haben. Und da waren sie im Grunde auf dem Präsentierteller. Das Tal war, nach allem, was wir heute wissen, in der Zeit genauso frei und offen wie heute. Das heißt, man konnte von oben, von den Hängen, sehr genau sehen, wer sich da gerade im Tal aufhielt. Und die da unten waren, die vielleicht gerade den Fluss überquerten auf diesem Damm, die waren möglichen Angriffen auch ziemlich schutzlos ausgesetzt. Und das ist vielleicht genau der Hintergrund, dass also eine Gruppe von Angreifern genau diese Situation ausgenutzt hat, dass sich diese Menschengruppe da unten im Tal aufhielt, um den Fluss zu überqueren.
Andererseits bietet sich ja aber doch auch noch eine zweite Interpretationsmöglichkeit an, weil wenn diese Brücke oder dieser Damm, mal sagen, über 500 Jahre genutzt wurde und so viele Straßen und Wege wird es in der Bronzezeit nicht gegeben haben, die, mal sagen, den Norden, den Süden miteinander verbunden haben, dann war das sicherlich ein für die damalige Zeit sehr bedeutsamer Verkehrsknotenpunkt. Wenn ich als bronzezeitlicher Regionalfürst meinen Einfluss und Machtgebiet ausdehnen möchte, dann würde ich einen solchen Punkt durchaus in meinen Besitz bringen wollen. Das heißt, das könnte ja auch, diese Flussquerung könnte ja auch die Ursache und der Grund für diesen Gewaltkonflikt gewesen sein.
Ja, das kann man sich als Szenario absolut vorstellen. Diesen Flussübergang natürlich auch gestritten worden ist und dass die Kontrolle über diesen Flussübergang auch wichtig war. Das schließt ja aber nicht aus, dass eine Gruppe von Menschen, die zum Beispiel im bronzezeitlichen Fernhandel aktiv sind und Waren über lange Strecken transportieren und diesen Übergang benutzt, dann auch tatsächlich von einem dieser Regionalfürsten angegriffen wird. Für diesen Angriff reicht eine relativ kleine Gruppe gut trainierter Menschen, die also mit Pfeil und Bogen umgehen können, vollkommen aus. Denn wie gesagt, unten im Tal ist man relativ schutzlos. So, und das würde sehr gut auch zu diesem Kampfgeschehen passen, das wir an den Verletzungen ablesen können. Also ein Angriff mit Fernwaffen, Pfeil und Bogen, leitet das Geschehen möglicherweise ein und dann entwickelt sich im Tal auf dem westlichen Ufer, flussabwärts, ein Kampfgeschehen, das auch dann eben Nahkampfhandlungen mit einschließt. Ne? Also möglicherweise sind dann die Angreifer von oben, nachdem sie die Gruppe im Tal erstmal mit Pfeil und Bogen beschossen hatten, zu einem späteren Zeitpunkt auch runtergegangen und haben diese Angegriffenen dann aus nächster Nähe weiter mit Messern, mit Lanzenspitzen und auch mit Keulen bekämpft.
Inwieweit kann man denn, oder kann man so weit gehen, dass das ganze Geschehen dort an der Tollense als Hinterlassenschaften eines Krieges anzusehen? Weil das war im Prinzip ja auch eine der spannenden Fragen, die in der Forschung in den letzten Jahren eine Rolle gespielt haben, inwieweit ist denn etwas wie ein Krieg in der Bronzezeit überhaupt denkbar? Der setzt ja ein erhebliches Maß an Organisation, Planung und Logistik voraus. Mal ganz zu schweigen von der Macht und den Mitteln, um ein Heer aufzustellen und zu unterhalten in dieser Zeit. Da fragt man sich, wer war denn bei diesen kleinräumigen, kleinteiligen Gesellschaften und Siedlungen überhaupt in der Lage, eine solche Menschenmasse zu mobilisieren?
Fragen haben wir uns ja auch gestellt. Also steckt da im Moment, steckt da möglicherweise auch eine größere Organisation dahinter. Und ich bin aber im Laufe der Jahre und auch mit fortschreitender Erkenntnis gegenüber diesen Szenarien immer skeptischer geworden. Also ich denke inzwischen nicht mehr, dass wir da im Tollensetal wirklich einen organisierten Gewaltkonflikt zwischen zwei großen professionellen Gruppen vor uns haben. Sondern ich denke, wie gesagt, eher, dass es ein Überfall ist, der durch eine relativ kleine, aber gut trainierte Gruppe ausgeführt worden ist. Während die andere Gruppe eben keine Armee ist, sondern die andere Gruppe ist nach diesem Szenario eher eine Art Karawane, die sich durch die Landschaft bewegt, die eben auch Pferde dabei hat und die eben Güter transportiert. So, ganz generell muss man sagen, Macht- und Herrschaftsstrukturen in dieser Region in der Bronzezeit haben wir natürlich auch versucht zu erschließen über die Jahre. Wir sehen, dass es eine gesellschaftliche Elite gibt in diesem Raum und dass diese gesellschaftliche Elite auch Zugang hat zu Fernhandelsgütern. Das ist extrem spannend. Das zeigt auch nochmal diesen Aspekt der Vernetzung in der bronzezeitlichen Welt. Wir haben also im heutigen Mecklenburg-Vorpommern Hinterlassenschaften in den bronzezeitlichen Gräbern, die zum Beispiel aus Ägypten oder Mesopotamien gekommen sind. Wir haben eine Frauenausstattung in einem Tongefäß gefunden vor einigen Jahren in der Nähe von Neustrelitz, in dem mehrere hundert Glasperlen aus Ägypten bzw. aus Mesopotamien gefunden worden sind. Das ist also eine sehr außergewöhnliche Ausstattung und das sind sehr exotische Dinge, die da drin sind. Dann haben wir ein Grab einer Frau entdeckt, die einen Seidenschleier trug. Diese Seide ist wahrscheinlich im Mittelmeerraum hergestellt worden, auch ein Beleg wieder für diesen bronzezeitlichen Fernhandel. Man kann noch weitere Beispiele anführen. Das ist offensichtlich im Bereich des heutigen Mecklenburg-Vorpommern Menschen gegeben hat, die Zugang zu solchen Fernhandelsgütern hatten. Und wie gesagt, die gesamte Bronze ist ja über extrem große Entfernungen auch in den Norden immer gebracht worden. So, also irgendwo gibt es da im Hintergrund sicherlich eine Machtstruktur, die auch irgendetwas mit diesem Handel, mit diesem Fernhandel zu tun hat. Und wie wir schon besprochen haben, ist natürlich auch denkbar, dass diese Machtstruktur solche Übergänge, solche Flussübergänge wie an der Tollense kontrolliert. Genau, und das ist aber auch alles wunderbar mit diesem Szenario vereinbar, dass sich in dieser bronzezeitlichen Fernhandelslandschaft eben Karawanen auf den Weg machen, um Handelsgüter zu transportieren. Diese Karawanen, passt eigentlich auch wunderbar zu der Herkunft der Menschen. Wir haben ja gesehen, diese Menschen sind sehr unterschiedlicher Herkunft. Und wir wissen zum Beispiel aus den Karawanenbeschreibungen, die wir für die Seidenstraße haben, dass das genau der Effekt ist, den eine Karawane hat. Also es schließen sich Menschen aus unterschiedlichen Regionen einer solchen Gruppe an, in der sie natürlich auch Schutz haben, denn als große Gruppe ist man sicherer unterwegs, als wenn man als Einzelperson durch die Landschaft läuft. Und wenn man dann sein Ziel erreicht hat, kann man so eine Karawane auch wieder verlassen. Also das ist das Wesen einer Karawane, dass sie aus Menschen unterschiedlicher regionaler Herkunft besteht. Also damit lässt sich diese unterschiedliche Herkunft eigentlich sehr gut und auch sehr zwanglos erklären.
Inwieweit haben denn die Funde an der Tollense unser Bild der eigenen Urgeschichte beeinflusst oder verändert? Also es gibt ja aus der nicht allzu weit entfernten Umgebung, also sprich 300 Kilometer weiter südlich, Indizien einer Hochkultur. Die Himmelsscheibe von Nebra ist dort, ist noch ein bisschen älter, ist dort gefunden worden. Aber das ist ja im Prinzip dann schon auch irgendwo, also das sind ja Ausläufer dieses Kulturraums. Diese beiden Dinge zusammengenommen, die Himmelsscheibe von Nebra, die Schlacht an der Tollense, hat sich an unserem Bild der eigenen Urgeschichte dadurch was verändert? Muss unsere Urgeschichte neu geschrieben werden?
Also ganz neu geschrieben werden muss sie nicht. Archäologen haben ja schon immer sehr gründlich geforscht und auch viele Erkenntnisse über die Jahre zusammengetragen. Nur manchmal muss man dieses Bild eben nachjustieren und genau das ist in den letzten Jahren ja passiert, indem wir eben auch Erkenntnisse, die schon da waren, nochmal neu betrachtet und auch neu zusammengesetzt haben. Manchmal braucht es auch einfach solche Augenöffner wie besondere Funde und besondere Fundstellen und da zählt das Tollensetal ohne Zweifel dazu. Und auch die mitteldeutschen Fundstellen zählen dazu, die ja durchaus zu der Erkenntnis berechtigen, dass es eben einen sehr hohen Organisationsgrad auch in diesen bronzezeitlichen Gesellschaften schon gibt. Ob man das jetzt eins zu eins auf Mecklenburg-Vorpommern, also die Region Mecklenburg-Vorpommern in der Bronzezeit übertragen kann, das weiß ich nicht. Wir müssen auch hier sicherlich mit einem gewissen Organisationsgrad rechnen, gerade unter diesem Aspekt Fernhandel und Teilhabe am Fernhandel. Aber ob das jetzt so weit geht, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern auch mit Armeen, mit Kriegergemeinschaften und ähnlichen Phänomenen rechnen können, da bin ich im Moment noch sehr zurückhaltend. Also das sehen wir hier noch nicht in dem Maße, wie man das vielleicht
An der Tollense sind ja die Ausgrabungen vorerst abgeschlossen. Es geht jetzt seit einigen Jahren um die Auswertung der Funde und natürlich auch um die Frage, wie präsentiert man das Ganze. Da ist unter anderem ein Museumskomplex im Gespräch. Es gibt Initiativen dazu, die, glaube ich, auch den Schweriner Landtag beschäftigen. Wird man da künftig noch einiges zu hören bekommen von der Tollense? Was ist da noch zu erwarten?
Ja, also die Forschung geht natürlich weiter. Wir haben ja auch in den letzten Jahren regelmäßig neue Erkenntnisse vorgelegt in der Fachpresse und das ist natürlich dann auch in Ausstellungen immer wieder aufgegriffen worden und auch in die Öffentlichkeit getragen worden. Es gibt eine große Menge von Presseveröffentlichungen und das ist natürlich auch wunderbar, dass die Archäologie so großes Interesse findet. Ne? Und Sie haben auch zu Recht darauf hingewiesen, wir haben eine Sonderausstellung präsentiert, die auch hier durch Mecklenburg-Vorpommern gegangen ist, durch verschiedene Museen und die auch großes Interesse gefunden hat. Wie man das zukünftig präsentiert, das ist noch nicht entschieden. Da macht man sich ja an verschiedener Stelle Gedanken darüber, aber es liegt natürlich nahe, dass man das dann auch irgendwo dauerhaft in Mecklenburg-Vorpommern zeigt, ganz klar.
Da wäre ja die Tollense bei Welzin, also letzten Endes das Schlachtfeld selbst, durchaus ein Ort, der sich anbieten würde.
Ja, man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, das sind einfach hochsensible Fundstellen, die ein sehr, sehr hohes Schutzbedürfnis haben. Und das ist immer eine Gratwanderung, wie weit man solche Fundstellen tatsächlich auch preisgibt. Ne? Also das denkmalpflegerische Interesse besteht ganz klar darin, diese Fundstellen an Ort und Stelle zu erhalten und zu schützen. Das sind wir einfach auch diesem kulturellen Erbe schuldig, dass wir sorgfältig damit umgehen und alles tun, damit es so lange wie möglich auch an Ort und Stelle erhalten bleibt. Wir haben einige Ausgrabungen durchgeführt, das ist richtig. Die haben umfangreiches Material geliefert, mit dem auch weiter geforscht wird und auch noch weiter geforscht werden kann. Viele Aspekte sind bis jetzt erst angerissen, aber noch nicht wirklich in der Tiefe untersucht. Und darauf liegt im Moment unser Hauptfokus, dass wir das vorhandene Material tatsächlich nutzen, um noch weitere Erkenntnisse über das Geschehen zu gewinnen. Und auf der anderen Seite versuchen wir alles, um diese Fundstellen an Ort und Stelle so lange wie möglich zu erhalten und zu schützen.
Es bleibt ein spannendes Thema. Herr Jansen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.